Ja, das Sandoer Dreieck ist wieder da. Ihr habt das gewollt. Wir haben eine erste Folge haben wir veröffentlicht und offenbar hat die euch ein wenig gefallen, jedenfalls wenn man von den Kommentaren ausgegangen ist. Und da sind wir wieder. Ich habe hier TG an meiner Seite, Ulf an meiner Seite und ich hoffe, Männer, ihr seid in Redelaune. Und ich kann euch jetzt schon sagen, hier drin, da puckert's schon. Ich bin heute in Redelaune. Das kann ich euch jetzt schon verraten.
Ja. Genau, also Tag zusammen und freuen uns, dass wir viele Hörer hatten und viele positive Kommentare. Und ja, in Redelaune bin ich auch. Also habe mich ja den ganzen Tag darauf vorbereitet oder gestern schon darauf vorbereitet beim Fußball gucken, was man denn heute zu dem gestrigen Ereignis sagen kann.
Ja, hallo auch von mir nochmal in die Runde, dass wir uns wiedersehen. Es ist ja großer Wunsch gewesen bei euch. Wir haben es ja gelesen in den Kommentaren und ich glaube, wir drei sagen jetzt schon mal mega, mega danke für das ganze Feedback, was wir bekommen haben. Es war zu 99% sowas von positiv. Der Name wurde mit übernommen sozusagen. Es war ein Versuch von uns. Sie hätte doch gerne andere Namen bringen können, aber Sandoer Dreieck ist fast schon jetzt in Stein gemeißelt. Auf alle Fälle von uns riesengroßes Dankeschön. Es war auch ein Risiko von uns, mal sowas zu starten, ein Test. Aber wir haben es ja gesehen, es ist positiv angenommen worden und wir freuen uns auf weitere Runden mit vielen Diskussionen hoffentlich.
Ja, gerne. Gab auch ein paar Anregungen, die fand ich gut. Wir sollen ruhig mal auch aus der Vergangenheit erzählen. Ich meine, weiß gar nicht, TG, wie lange du zur Energie gehst. Ich weiß nicht, ob du das selber weißt. Aber
ich weiß es, ja, tatsächlich.
Ja, weißt es?
Also den Tag genau nicht, aber es war der April 1982.
Wahnsinn.
Könnte man mal im Energiemuseum gucken. Es war ein Heimspiel in der DDR-Oberliga gegen den HFC Chemie und es war ein 2:0-Sieg.
Mensch, du hast mir tatsächlich 6 Jahre voraus. Mein erstes Spiel war 1988. Das weiß ich auch noch. Es war gegen den BFC Dynamo. Ich weiß aber nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Das 6, weiß ich nicht mehr.
0:2 war das.
Ja, das kann sein. Guck dir das mal an.
Ja,
merke ich mir. Guck, das war verloren und ich bin trotzdem wieder hingegangen.
Ja, genau.
Ulf, weißt du es noch?
Ja, ich weiß zumindest das. Ja, ich kann dir aber echt nicht sagen, gegen wen wir gespielt haben. Ich habe nur damals als Stift an der Schule irgendwie mitbekommen, dass die Stadt so ein bisschen so im Fußballfieber damals war als Kind und jeder wollte dorthin. Dachte ich, was ist denn? Gehst du mal einfach dahin? Ich glaube, ich habe sogar hinterm Zaun gestanden. Wir sind damals aufgestiegen von der DDR-Liga, also was heute eben die zweite Bundesliga ist sozusagen, von der DDR-Liga in die Oberliga zusammen mit Chemie Buna Skopau. Das hat sich so eingeprägt bei mir, dieser Name. Deswegen, das ist wie eingemeißelt. Mit denen sind wir damals zusammen aufgestiegen in die Oberliga. Da war der Energievirus gesetzt.
Ja, und man muss dazu sagen, das waren noch damals Zeiten, da wurdest du noch ausgelacht. Dafür, dass du Energiefan bist. Da haben sie noch, wusste ich doch, dass sie verlieren. Ja.
Genau,
ja,
also ich
hatte nicht so, dass du da dich bewundert haben oder so, sondern die haben dich ausgelacht.
Das stimmt. Also ich hatte da als kleiner Stift, also wie gesagt 1982, da war ich 8 Jahre alt und hatte so eine geile Jeansjacke aus dem Westen vermutlich und habe mir dann in der Staffette oder bei Sporthaus Reinke, glaube ich, in der Mühlenstraße, habe ich mir einen Energieaufnäher gekauft, meine Mutter dazu gedrängt, sie mir das auf die Jeansjacke auf den Oberarm näht und dann bin ich immer ganz stolz durch Cottbus gelaufen mit meiner Jacke, mit dem Energieaufnäher und war dann schon so, dass dann so von der anderen Straßenseite andere Jungs dann Energie schafft es nie, war damals
ja,
so ein Spruch,
ja,
der immer kam. Das durfte ich mir dann in Cottbus anhören damals. Ja, das war ein hartes Leben damals.
Ja, ja, ja. Ich weiß, damals gab es keine Fanartikel. Ich weiß noch ganz genau, ich war in der Pionierrepublik, sowas gab es zu DDR-Zeiten, war ich mit der Tochter vom Volker Ziegenhagen, vom damaligen Energiekeeper Anja Ziegenhagen und wir hatten so kleine Spermerei da und dann hat die mir tatsächlich ein Original-Energieaufnäher besorgt, so einen wie Ulf jetzt gerade da trägt. Das war damals der Originale, das war der mit dem Kranz, den hast du nicht gekriegt, ne? Weil das wirklich nur Sachen waren, die haben die Spieler gekriegt auf ihren Trikots, das konntest du nicht kaufen und die hat mir einen besorgt. Und ich war so stolz und habe den ganz stolz dann später auf meinen, ich hatte ein Tuch, ich hatte keinen Schal, ich hatte ein rot-weißes Tuch selbst genäht. Und da habe ich den selbst drauf genäht und bin dann damit immer ins Stadion. Und zwar so lange, bis wir gegen Hansa Rostock gespielt haben. Und ich habe damals am Bahnhof gewohnt. Ich musste immer am Bahnhof vorbei. Und das war gefährlich, weil das war immer ein Rückweg Ah, da musstest du dich immer ein bisschen vor den Auswärtsfans verstecken. Und gegen Hansa Rostock ist mir das nicht gelungen. Bin dann in der Görlitzer Straße, da standen damals noch so große Wohnblöcke, da ist heute Knappschaft. Und da habe ich mich versucht, in einem der Häuser zu verstecken, weil die mich schon gesehen hatten und verfolgt hatten. Bin auch ins Haus rein, das habe ich noch geschafft, aber es hat keiner die Tür geöffnet. Hab da Sturm geklingelt als kleiner Pimpf, dass mich irgendjemand reinlässt, aber die Jungs haben mich gekriegt. Und dann standen die vor mir, Hansa Rostock-Fans, mit gezücktem Messer, wirklich kein Witz, und haben mir das Ding abgenommen. Und dann konnte ich dabei zugucken, wie sie es vorm Haus verbrannt haben. Und an dem Augenblick habe ich beschlossen, Hansa Rostock nicht mehr zu mögen. Und das ist bis heute so.
So ähnliche Begebenheit hatte ich mit auch die man jetzt heute auch nicht mehr so mag, mit Fans von Dynamo Dresden. Das war nach einer 0-5 Niederlage zu Hause, hatte ich eine Fahne, die hatte ich genau den einen Tag, die habe ich einem Kumpel abgekauft, also einfach der rot-weiße Fahne auf dem Stock, bin im Stadion und nach dem Spiel auf dem Rückweg auf der Eisenbahnbrücke sind so, also da war ich auch 12 oder so und da sind so, ich sag mal so 16-Jährige, 18-Jährige gekommen und haben mir halt die Fahne klauen wollen. Ich habe die hart verteidigt und hatte aber zum Schluss hatte ich nur noch den Stock in der Hand und bin dann dort am Bootshaus Richtung Planetarium, habe ich sie dann in der Spree schwimmen sehen. Entfernt Richtung Spreewehr.
Ja.
Genau.
Ja, da habe ich Geschichten, ne? Aber das verbindet ja auch und das auch, ja, und dann bleibst du auch dabei. Wenn du einmal gegen Dresden deine Fahne verloren hast oder gegen Hansa Rostock dein Tuch, dann bleibst du auch bei Energie dabei.
Das ist auch, glaube ich, mal ganz, ganz gut oder wichtig zu hören vielleicht für, ich sag mal, vielleicht jüngere Hörer, die uns den Alten jetzt mal lauschen, ohne jetzt arrogant zu wirken, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Aber dieses, Ronny, was du sagtest, es gab keine Fanartikel, es gab keinen Fanshop, sowas gab es nicht. Und was Thomas vorhin meinte, die Staffette, wir wissen, was gemeint ist, aber die Generation nach uns, also mal als Erklärung, das war ein größeres Sportgeschäft, mal in Anführungsstrichen noch, in der Straße der Jugend, was heute, das ist eine Ruine, leider Gottes. Und das war, glaube ich, vom Staat so eine Art Handelsladen für Sportwaren, sage ich es mal grob so. Aber selbst dort gab es keine Ecke für Energie Cottbus oder irgendeinen anderen Verein, das gab es nicht. Und mein erster Fanartikel, den ich dann hatte, sage ich heute noch, danke, den hat Muttern gestrickt. Ich habe im Wohnzimmer gesessen, vorne vor der Couch, unten gehockt meistens oder gelegen, auf dem Teppich habe ich mal Fernsehen geguckt. Und Mutter hat still und heimlich hinten auf der Couch mir einen rot-weißen Schal gestrickt. Der war so ungefähr 2 Meter, 2,50 Meter. Und ich habe das nicht einmal mitbekommen, dass Mutter nach hinten strickt und meine Vereinsfarben dort verewigt. Das war mein allererster Fanartikel und den habe ich heute noch. Also der ist, ja, die Jahre, wie ich hingehe, so alt ist der und so sieht er auch aus. Aber der wird nicht weggeschmissen. Logisch, definitiv. Aber das war damals so diese Versorgung mit Fanartikeln. Ich weiß noch genau, dass auf dem heutigen Vorplatz, damals, der war nicht so dicht bevölkert, aber da gab es einen sogenannten Schwarzmarkt. Der war auch akzeptiert von der Stasi, sage ich es mal ruhig so. Und dort wurden natürlich kleine, das darf man sich heute gar nicht mehr angucken, kleine Schwarz-Weiß-Kopien aus irgendwelchen Kicker-Zeitungen kopiert, ganz schlechte Qualität. Oh. Und du hast dann, sag ich mal, so ein Borussia Mönchengladbach oder HSV oder Köln Mannschaftsfoto gehabt in einer scheiß Qualität, aber das hast du dann 10 Mark hingelegt und hast dir zu Hause diese Schwarz-Weiß-Foto an die Wand gekleistert. Oder ich weiß noch genau, damals die Zeit, da ist der SV Waldhof Mannheim das erste Mal in die Bundesliga aufgestiegen mit Klaus Schlappner, Kulttrainer. Die Älteren werden ihn wirklich kennen. Und da habe ich mir damals einen selbstgemachten, nachgemalten Waldhof Mannheim Aufnäher gekauft sozusagen. Der war von irgendwo abgemalt, von irgendeinem Künstler aus Cottbus. Das war mein Fanartikel, den ich mir da auf dem Schwarzmarkt gekauft habe, ja.
Ja, ich war da auch immer shoppen. Also ich habe immer, DDR-Liga war es dann hauptsächlich, immer von Muttern 2 Mark bekommen. Dann war ich aus dem Haus, dann hat sie ihre Ruhe gehabt. Dann bin ich in Stadion, da war 25 Pfennig die Eintrittskarte für Kinder. Dann glaube ich 45 Pfennig das Programmheft. Und dann hatte ich immer zum Mittagessen so eine Mark noch für eine Bockwurst. Und diese Mark habe ich mir aber meistens gespart, um mir dann genau dort vorne auf dem Vorplatz dann Sachen zu kaufen, irgendwie Aufnäher von, waren dann meistens von anderen DDR-Oberligisten, weil ich dann auch so wie die Fantasie hatte, mir so eine Kutte zu machen, dann wo dann irgendwie alle Aufnäher drauf sind. Habe ich aber nie gemacht. Oder irgendwie Programmhefte von Europacup-Spielen, hatte ich dann irgendwie so Vorwärts Frankfurt gegen PSV Eindhoven mit Programmheft dann wahrscheinlich für 5 Mark oder so gekauft, ja, was dann irgendwelche Sammler da gemacht haben. Genau. Und so einen Schal, wie der Ulf hatte, den habe ich auch noch. Und ich habe meinen damals zum 10. Geburtstag geschenkt bekommen. Rot-weiß gestreift, handgestrickt von meiner Uroma. Ich hatte den sogar letztens im Stadion mit, weil ich glaube beim Pokalspiel RB Leipzig war ja so ein bisschen Aufruf der Fanszene mit eurem ältesten Fanartikel oder am ältesten Trikot und so weiter. Und da habe ich diesen Schal halt mir auch nochmal um den Hals gewunden. Kratzt ganz schön diese DDR-Wolle. Ja, und erfolgreich war es ja jetzt auch nicht, aber also ist er wieder in den Schrank gewandert.
Ja, ich sehe, Ulf hat keine Begegnung mit Dynamo-Fans und mit Hansa Rostock-Fans gehabt, sonst hätte er seine Fanartikel von damals dann nicht mehr.
Ich hatte eine Begegnung, aber das Thema lasse ich lieber. Ja, ja. Ich hab nichts verloren, sagen wir es mal so. Es war erfolgreich.
Aber jetzt hast du den Dynamo-Schal oder was?
Ja, meine Herren, es ist gut, dass wir vielleicht so ein bisschen geplauscht haben am Anfang, um runterzukommen. Ich denke, weil wenn wir über das Spiel von gestern reden, dann werden wir wahrscheinlich ganz schnell wieder raufkommen. Zumindest auch Betriebstemperatur. Ich will mal was vorwegschicken. Also ich werde nachher schimpfen. Ist unumgänglich heute. Aber ich will gleich mal vorwegschicken, ich schimpfe überhaupt nicht über die Niederlage von Energie, weil ich das gestern als etwas, muss ich offen sagen, als etwas sehr Normales empfand, dass es uns halt wieder mal erwischt. Und das ist auch gar nicht schlimm. Na, also das ist ganz normal. Wir sind im zweiten Jahr nach dem Aufstieg. Und ich fand das auch sehr gut, dass Peter Wollitz das auch gestern so eingeordnet hat, dass er gesagt hat, ja, wir sind halt noch keine Spitzenmannschaft. Ne? Und das finde ich auch, tatsächlich ist das ja auch gar nicht zu erwarten. Na, wir hatten einen großen Umbruch letztes Jahr. Wir haben im Sommer ganz viele neue Spieler geholt. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, erst ausführlich in der ersten Folge. Und ich finde das auch jetzt überhaupt kein Beinbruch, dass man bei Wien Wiesbaden verliert, das ist, glaube ich, nichts. Widersprecht mir, wenn ihr es anders seht. Aber ich fand das gestern jetzt nicht so, dass ich heute den Kopf unterm Arm trage. Da gab es allerdings Begleitumstände und über die werde ich dann nachher nochmal sprechen. Aber vielleicht seid ihr jetzt erstmal dran. Wie habt ihr das gestern so im Großen und Ganzen empfunden?
Ich sehe das auch so, dass man da jetzt irgendwie nicht zwingend irgendwie jetzt irgendwie den Kopf in den Sand stecken muss und sagen, es ist jetzt alles schlecht und alles blöd und so weiter. Es war ein bisschen eigenartiges Spiel. Zum Schluss, ich sag mal, nimmt man aber auch viel Positives mit. Also was wirklich positiv war, ist eben, okay, wir waren halt zu zehnt länger als eine Halbzeit und wir haben Wien Wiesbaden, das ist jetzt auch nicht irgendwer, und wir haben die phasenweise hinten an ihren eigenen Strafraum gedrängt und haben das Spiel gemacht mit einem Mann weniger. Und das ist eine Sache, die sollte vor allem die Mannschaft mitnehmen als Positives aus diesem Spiel, ja, dass man sagt, was man wirklich drauf hat, was man kann, wenn man kämpft, wenn man sich reinhaut, das war schon gut gestern, fand ich.
Ja. Moral, definitiv. Also ja. Für mich, das war ein Spiel der Moral und das hat jeder gezeigt. Also war wirklich von vorne bis hinten keiner dabei, der irgendwie Ausfall war oder so. Also unter normalen Umständen, sage ich sogar, hätten wir das gewonnen.
Ja, also es war wirklich so also gerade die Phase, ich habe es nicht live gesehen, wir haben es im Fernsehen geguckt mit ein paar Freunden zusammen in einer schönen Runde und da waren alle der Meinung, also gerade nach dem 1-1, das Ding ziehen wir hier heute. Ja, und ja, aber dann passieren eben Fehler und mal ein dummes Ding und dann hat man halt noch ein bisschen Pech und Begleitumstände.
Ja, aber ich habe mir so einen kleinen Spickzettel nebenbei hier, Punkt 1 habe ich mir ganz oben geschrieben. In Großbuchstaben mit 3 Ausrufezeichen Moral. Die hat mich gestern total überzeugt, total mitgenommen, wo ich überhaupt keine Angst hatte. Wie gesagt, wir spielen in Unterzahl die komplette zweite Halbzeit. Und wie es Thomas auch sagte, man hat ja schon ungläubig geschaut und hat man auch gesagt, wir drücken die in die eigene Hälfte hinten rein. Wiesbaden ist ja gefühlt gar nicht rausgekommen. Nehmen wir mal den Konter jetzt weg zum 3-1, egal. Aber dass wir die trotzdem an die Wand gespielt haben im eigenen Stadion, das war schon allererste Sahne. Und da sieht man ja auch, dass es im Kopf bei den Jungen stimmt und die sich da gar nicht trotz Schiri-Leistung, trotz Rückstand, gar nicht aus der Bahn werfen lassen. Das ist sowieso faszinierend, die letzten Spiele schon, dass du merkst, die Jungs gehen auf Sieg. Jetzt selbst mit der Unterzahl, es geht auf, wird auf Sieg gegangen. Das ist für mich auch ein Zeichen, was ich auch mitnehme aus so einem Spiel. Klar hast du verloren, aber trotzdem, ich muss da nichts schlecht reden. Also Ergebnis, ja, wissen wir, aber diese Moral, die wir gezeigt haben, ganz stark.
Ja. Ja, ich muss auch sagen, Philipp Wollitz in dem Interview vorm Spiel, da hat er viel darüber gesprochen, dass die Mannschaft auf ihn so ein bisschen müden Eindruck gemacht hat, aber von der Laufbereitschaft, muss ich sagen, habe ich das nicht gesehen. Also da war jetzt nicht irgendwie so, dass du sagst, ja, da fehlt halt so ein bisschen die Kraft. Und wenn es die Kraft vielleicht war, wenn ihnen das gefehlt hat jetzt in dem Spiel vielleicht, dann haben sie es zumindest durch den Willen gut gemacht. Also läuferisch, ich glaube, bist du ja sowieso, wenn du zu 10 spielst, kannst ja nicht weniger laufen, muss ja eh mehr laufen für den Mann, der fehlt mit. Na, insofern, also ich glaube auch, das haben die alle gemacht. Und man hat sie noch nach dem Spiel angesehen, das hat die auch echt geärgert. Also die Niederlage hat sie wirklich geärgert, weil ich glaube, die haben alle so das Gefühl gehabt, wenn wir hier gerecht behandelt worden, dann wäre das auch zu unseren Gunsten ausgegangen.
Geh ich auch mit. Also vom Spielerischen war das jetzt kein Top-Level in der dritten Liga, was Wiesbaden da gezeigt hat. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass wir das spielerisch schon wesentlich weiter sind. Aber es sind sehr, sehr viele Begleitumstände gestern gewesen. Nicht nur eine, die rote von Domme, sondern es ist ja viele. Es ist ja wie so ein Puzzle, setzt sich das immer mehr zusammen. Und irgendwann sagst du auch als Spieler auf dem Feld, du, der das ja selber mitbekommt, ich kann jetzt hier machen, was ich will. Ich kann reingrätschen, ich kann nicht grätschen, es wird gepfiffen. Und seltsamerweise, das ist ja das Komische auch, selbst der Wiesbadener Spieler, der Mockenhaupt, glaube ich, hat das danach in einem Interview gesagt, ja. Auch der Trainer von den Wiesbadenern, Daniel Czerning, dass im Grunde genommen gefühlt für beide ständig irgendwas gepfiffen wurde, was keiner verstanden hat. Es betraf ja nicht nur uns, sondern auch die Gastgeber.
Ja, es war so ein bisschen Lotto, ne? Also, das, ja. also wenn beide Mannschaften irgendwie rausgehen und sag ich mal auch Straudi, der jetzt schon öfter irgendwie Fußball gespielt hat, ja, und irgendwie, du hast irgendwie einen Schiedsrichterin oder einen Schiedsrichter, wo du nicht irgendwie merkst, so nach 10 Minuten, okay, wie ist denn jetzt heute die Linie? Also wird hier viel gepfiffen, wird wenig gepfiffen, wird ein körperlicher Einsatz irgendwie geahndet oder nicht, ja, oder lässt die laufen, ja, dann wird es wahnsinnig schwierig, ja. Und dann gucken sich alle an und es waren ja wirklich Szenen dabei, wo du sagst, ich meine, keine Ahnung, da wird einer ausgehebelt, macht eine Pirouette in der Luft und das wird nicht geahndet und dagegen gibt es andere Sachen. Es gab irgendwie eine Szene mit Thielie, glaube ich, wo der rückwärts läuft, wo ein Foul gepfiffen wird, wo nix ist. Ja, das ist dann natürlich für Fußballer auch schwierig, ne? Ja, dann, ich meine, keine Ahnung, können wir wahrscheinlich gleich in das Thema reingehen.
Ja.
Und dass Ronny mal ein bisschen Luft ablassen kann.
Ja, das, also ich will wirklich mal vorwegschicken, ich fand, erstens muss man sagen, den Umgang von Pele Wollitz, den habe ich bewundert. Normalerweise ist das ja ein Vulkan, ne? Und dann geht er natürlich hoch und das war natürlich, alles hat darauf gewartet, dass der explodiert nach dem Spiel. Und ich fand sogar, diesmal hätte er allen Grund gehabt zu explodieren. Und er hat das sehr diplomatisch gemacht. Also, ne, also hat das auch dann von ihr weggezogen und hat doch sogar erzählt, dass er sich in der Halbzeit sogar ganz nett mit ihr unterhalten hat und so. Also da muss ich sagen, Respekt. Da wäre ich der größere Vulkan gewesen in dem Moment, weil ich weiß nicht so, ob ich nicht eher bei Sebastian Lemke gewesen wäre, weil der hat sich ja nach dem Spiel ganz anders geäußert. Der hat das ja sogar als Skandal bezeichnet. Und tatsächlich muss ich sagen, ich will das auch gar nicht so sehr an der Schiedsrichterin, an ihr selbst festmachen, sondern generell an einem Thema, was mir auffällt in dieser gesamten Hinrunde und das nicht nur bei Energie. Das ist aus meiner Sicht eine Überforderung der Schiedsrichter in der dritten Liga. Und das aus meiner Sicht flächendeckend. Das ist nicht eine Davina Lutz jetzt in so einem Spiel gegen Wien-Wiesbaden, sondern das ist generell so die Begleitung des DFB dieser Liga. Die haben eine Profiliga, wo es um so viel geht, ja, wo die Vereine einen so hohen Aufwand betreiben müssen, um überhaupt da eine Rolle zu spielen und nicht in den Amateurfußball abzurutschen. Und dann ist das einfach so, dass ich so das Gefühl habe, naja, die Liga an sich schätzt das nicht so wert und begleitet das nicht auf so professionellem Niveau, wie das die Vereine tun. Also wenn ich alleine gucke, mit welchem hohen Aufwand der Trainerstab bei Energie bestückt ist und wie, was die da alles machen. Und Pele Wollitz hat mir vor dem Spiel erzählt, nach jedem Training werten die Daten aus. Also ja, da muss man sich mal vorstellen, was das alles für, ja, wie viel man da rein investiert. Und dann triffst du in so einem Spiel auf eine Schiedsrichterin, die wirklich, also für mich war das so vom ersten Moment an, das war eine Überforderung der ganzen Situation von der ersten Minute an. Sie hat ja nie ein Spiel gefunden. Sie hat ja nie eine Linie gefunden und sie hat nie, eigentlich hat sie nie eine wirklich wichtige Entscheidung richtig getroffen. Das muss man leider auch mal sagen. Denn alle Dinge auch aus Sicht des Gegners, ja, der Elfmeter, den musst du wahrscheinlich pfeifen, ja, obwohl ich bin gar nicht so sicher, wenn man das dreimal anguckt in der Zeitlupe, weiß ich gar nicht, ob Funk ihn trifft oder ob der nicht genau dazwischen tritt und sich dann fallen lässt. Aber lassen wir es mal, von mir aus, wer war es, Elfmeter, ist ja sowieso ein Tor geworden, aber in der Situation muss man eben auch ganz klar sagen, da kannst du doch nicht auf Ecke entscheiden. Das ist doch das Unlogischste überhaupt, was dir in dem Moment einfallen kann. Ich meine, es rattert ja schon bei ihr. Man merkt ja, die überlegt alles, ja, alle auf dem Platz gucken sie an. Was machst du denn jetzt? Was entscheidest du denn? Und plötzlich geht der Arm in Richtung Eckfahne, wo wahrscheinlich alle gedacht haben, aha, das ist ja erstaunlich. Und das Stadion ja auch. Man merkt das ja. Sie war die Einzige, die die Ecke gesehen hat. Sonst niemand im Stadion.
Ja, wahrscheinlich
so zieht sich das durch.
Es war wahrscheinlich für sie der leichteste Weg, sage ich es mal so. Ist ja nur eine Vermutung. Sie hat vielleicht wie letzte Woche, wo Tom Bauer gepfiffen hat, die Szene auch nicht richtig gesehen. Der Ball geht ein Stück nach außen und dann vermutet sie wahrscheinlich einfach mal, dass Funk dran war und gibt eine Ecke. Und damit ist für sie der Druck auch erstmal weg in der Situation. Dass wir es mit 10 Kameraperspektiven natürlich wieder anders sehen, aber ich sag mal, bei dieser Szene im ersten Moment habe ich gesagt, auch klares Foul. So, selbst aus Reflex. Und dann mit den Zeitlupen habe ich dann aber das ganz schnell zurückgezogen und sage, Funk berührt ihn gar nicht. Also das ist meine Wahrnehmung.
Ja,
Fuß und Bein geht zwar hin, aber ich sage nicht, dass er berührt. Im Gegenteil, das, glaube ich, Kaya war das, dass er doch dann klar diesen leichten Streif vielleicht sogar dankend annimmt, kennen wir alle. Und dann hebt er für mich doch sehr, sehr doll ab. Also für mich war das kein Ölver und auch keine Ecke. Es war beides nicht, ja.
Ja, ja. Wahrscheinlich entscheidet sie es richtig, wenn sie sich nicht für den Elfmeter entscheidet und auch nicht für die Ecke. Klar, die Wiesbadener sind dann auf der Palme, das ist klar, aber wahrscheinlich war es so richtig. Aber das Problem ist ja, okay, wir haben es letzte Woche ja gesehen mit der Refcam, wie schnell das geht. Ne? Das ist so eine Szene, die geht auch extrem schnell. Da sage ich noch, da kannst du dich auch mal vertun. Aber was dann im Nachgang passiert, bei den anderen beiden Wiesbadener Toren, da geht es halt nicht so schnell. Und ich finde, da ist es auch einfach auch, das ist ein ruhender Ball, ne, der kommt dann da rein und es wird zum 2-1. Und da weiß ich gar nicht, wie sehr ein Stürmer noch faulen muss, dass ich es wegpfeife. Weil es ist ja deutlich zu sehen, dass Awardwick Grant, er will ja abheben und es geht gar nicht mehr. Und da wird eingenickt, ja, ist ein Tor. Und beim letzten, da wird Axel Borgmann aber sowas von gestempelt vorher.
Richtig.
Und dann geht es trotzdem weiter. Oh, das wird auch nicht. Ist ja 3-1. Ist ein Tor. Und das finde ich halt einfach, abgesehen von der gelb-roten Karte, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, da bin ich auch total bei Pele Wollitz mit ein bisschen Fingerspitzen, ein souveräner Schiedsrichter mit Fingerspitzengefühl, der sagt, hey, Willibahn, letzte Mahnung, du weißt, du hast schon gelb, jetzt reiß dich mal zusammen. Und dann ist das Ding erledigt. Und keiner im Stadion sagt, ja, warum stellt die den denn nicht runter? Niemand sagt das. Sie kommt aus der Situation eigentlich ganz charmant und souverän raus. Aber das ist eben meine Auffassung, das ist das, was ich jetzt gestern gesehen habe. Sie hat überhaupt keine Souveränität ausgestrahlt, weil sie dieser Aufgabe in der dritten Liga mit so einem Spiel aus meiner Sicht nicht gewachsen war.
Ich bin da total bei Simon Straudi. Der hat ganz klar gesagt, diese Schiedsrichterin ist für diese Liga nicht qualifiziert. Und das hat sie eigentlich gestern in jeder Situation hat sie gezeigt, hat sie mit ihrer Körpersprache gezeigt. Man hatte das Gefühl, sie hat Angst, dieses Spiel zu pfeifen, hat dort sozusagen, war nicht der Chef auf dem Platz, sage ich mal. Ja, sie stand falsch, also keine Ahnung, die blockt Borgmann weg bei einem Konter.
Ja.
Ja, also sie ist teilweise bei den Situationen nicht auf der Höhe gewesen. Also ich sage mal, gut, bei dem Ding, bei dem 3-1, da steht sie neben der Situation, wo der Borgmann den Tritt kriegt, ja. Es gibt diese Situation, glaube ich, auch Borgmann, der beim Konter irgendwie völlig ausgehebelt wird, wo du sagst, das ist klares taktisches Foul, gelbe Karte. Sie lässt einen Vorteil laufen, ist richtig. Wir haben dann irgendwie einen Abschluss durch, oder haben keinen Abschluss, aber so einen Fastabschluss. Und dann, okay, dann ist die Szene irgendwie zu Ende. Es gibt Ecke oder Abstoß oder irgendwas. Und dann greift man sich eigentlich den Spieler, der das gemacht hat, und zeigt nochmal eine gelbe Karte für ein taktisches Foul. Und wie gesagt, zum Schluss, es ist eine Ansetzung vom DFB. Ja, und der DFB muss sich halt fragen, nicht nur bei der Frau Lutz, sondern auch vielleicht bei dem einen oder anderen Schiedsrichter, den man immer wieder sieht, ob die Schiedsrichter wirklich die Qualifikation für diese Liga haben. Weil, so wie du sagst, Ronny, das ist eine Profiliga. Ja, das Tempo in dem Spiel ist nicht anders als in der zweiten Liga. Die Stadien sind voll, es ist hektisch. Da kann man jetzt auch nicht irgendwie jeden Schiedsrichter nehmen, offenbar.
Ja. Gestern, ich war gut, also gut bei mir, sagen wir es mal so. Habe schönen Puls gehabt. Und da habe ich mir gestern die Mühe gemacht und habe mal alles, was ich finden konnte, als Quelle. Das ist schwer, das ist natürlich immer subjektiv. Eine Fehlentscheidung, der eine sagt Fehlentscheidung und der andere sagt, nö, das war keine. Trotzdem, ich habe das mal gemacht von verschiedenen Quellen und habe das mal zusammengerechnet. Nur die Hinrunde in der dritten Liga bis, Achtung, zum 17. Spieltag. Nicht zum 18. Da gab es ja noch nicht die Berichte und so weiter, die Auswertung. Also Davina Lutz kommt in dieser Statistik doch gar nicht vor. Was glaubt ihr denn, wie viel von mehreren Quellen, wie viele Fehlentscheidungen nur in der Hinrunde in der dritten Liga gezählt wurden? Und da rede ich jetzt nicht von falschen gelben Karten oder Abseitsentscheidungen, die keine waren. Ich rede wirklich nur von den schweren. Also falsche nicht gegebene oder falsche gegebene Tore, falsche nicht gegebene oder gegebene Elfmeter und falsche nicht gegebene oder gegebene rote Karten. Was glaubt ihr, wie viele Fehlentscheidungen das waren? Könnt ihr euch das irgendwie in der Dimension vorstellen?
Ganze Liga.
Also wir haben
in der ganzen Liga, über alle Spiele bis zum 17. Spieltag, also alle Spiele, die gespielt wurden.
Also ich schätze mal, dass so jede Mannschaft bestimmt, also wenn ich jetzt bloß mehr Energie angucke, im Schnitt wahrscheinlich so 5 Fehlentscheidungen wahrscheinlich zu verkraften hatte. Das 5 mal 20 komme ich auf 100.
DG sagt 100. Ulf?
Mein erstes Bauchgefühl war so um die 50, 60 rum und auf 100, glaube ich jetzt nicht. Ich erhöhe jetzt mal aber doch auf 70 zumindest, aber 100 wäre mir fast schon zu viel.
Ihr werdet schockiert sein. Es sind 179. 79 Fehlentscheidungen. Und das finde ich, das ist deutlich zu viel. Und es sind ja fatale Entscheidungen, wenn ich jetzt mal nur von Energie, wir gehen erst mal weggehen, wenn ich zu diesem obstrusen Spiel gehe in Rostock gegen Aachen.
Ja.
Das, da brauche ich ja nicht mal einen Videobeweis. Das ist ja so völlig verrückt, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass das eine Profiliga ist, wo ein Schiedsrichter auf dem Niveau pfeift und dann sowas entscheidet. Und ich finde, das meine ich damit vorhin, wo ich sagte, ich finde, das ist nicht professionell begleitet. Also da muss man irgendwas machen. Also bei so vielen Fehlern in einer Hinrunde, die noch nicht mal beendet ist, da ist strukturell was faul. Da muss aus meiner Sicht auch der DFB und Videobeweis hin oder her. Das ist natürlich, wäre das eine Maßnahme, klar, und ich bin inzwischen auch total dafür. Also wenn ich auf der Pressetribüne sitze, ich habe immer Magenta nebenbei laufen und das habe ich ja nicht laufen, weil ich das da unten nicht erkennen kann, was da läuft, sondern weil ich die Zeitlupen sehen will und weil da vieles einem erklärt wird. Ja? Und deswegen, also abgesehen davon, dass das viel, viel Geld kostet, aber ich glaube, das ist es wert, weil wenn am Ende Saisonentscheidungen fallen und ich weiß jetzt gar nicht, das habe ich jetzt nicht nachgeguckt, wie die Tabelle aussehen würde, wenn man und so weiter, es gibt ja auch solche Tabellen gibt es ja, da habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Aber ich finde, das ist einfach zu viel. 179 Fehlentscheidungen. Und da sind jetzt, wie gesagt, nur die Großen dabei. Ne? Rot, Tor und Elfmeter. Das ist zu viel.
Ja, aber es ist wahrscheinlich wirklich ein Problem. Vielleicht, meine Vermutung ist, es gibt für erste Liga, zweite Liga, dritte Liga zu wenig Schiedsrichter. Ich meine, jetzt haben wir einen Videobeweis in der ersten und zweiten Liga.
Ja.
Da sitzen jetzt die Leute noch im Kölner Keller, ja, also das heißt, die sind ja irgendwie Samstag alle, du hast ja bei einem Bundesligaspiel, hast du ja 4 Offizielle und glaube ich weiß ich, haben die nicht noch drei pro Spiel im Keller? Das sind schon mal sieben ja. ausgebildete Schiedsrichter, die irgendwie auf DFB-Level arbeiten dürfen, die sind schon mal weg, ja. Pro Spiel, ja, dann haben wir irgendwie da auch 9 Spiele, dann haben wir 9 Spiele in der zweiten Liga und dann kommt die dritte Liga und ich glaube, das ist ein Haupt, also ich schätze mal, das ist das Problem, dass es wahrscheinlich einfach zu wenig Schiedsrichter gibt, die das irgendwie schaffen, auf dem Niveau zu pfeifen. Kann man nur sagen, der Jugend werdet Schiedsrichter, auch wenn wir alle meckern, damit es besser wird, ja. Oder Profi-Schiedsrichter einführen und ordentlich bezahlen und dann ist das vielleicht auch eine Joboption oder so, keine Ahnung.
Ja.
Schwierig.
Ja. Ich finde, das mit den Profi-Schiedsrichtern ist ein, für mich, also oberflächlich betrachtet, wird jetzt jemand sagen, ja, da gibt es auch jede Menge Argumente dagegen, mag schon sein. Aber auf der anderen Seite, wenn du eben siehst, wie fit du sein musst, um da mitzuhalten. Wir haben die Refgame gesehen, wie schnell das alles geht. Und du siehst es ja auch. Ne? Also du siehst ja auch, das hat ja auch Gründe, warum Dinge falsch entschieden werden. Ich meine, klar, will ja niemandem was unterstellen, dass das böse Absicht ist oder so. Ne? Aber auf der anderen Seite, man sieht ja auch, sowas hat ja Gründe. Ne? Also das hat ja Gründe, dass Davina Lutz so entscheidet, wie sie entscheidet. Das ist dann entweder zu viel Stress oder ist zu viel Druck oder keine Ahnung, was das ist. Ne? In dem Bemühen, keine Fehler zu machen, geht ja meistens noch mehr schief, als wenn du locker rangehst an so eine Sache. Ne? Und dann ist wahrscheinlich der Karriereweg zu schnell gewesen oder was auch immer. Ich weiß nicht. Ne? Sie macht das ja in diesem Jahr in der ersten Saison. Das habe ich auch nochmal nachgelesen. Sie ist ja seit Saisonbeginn dabei. Ist auch, ja, man kann ja froh sein, dass so junge Frauen überhaupt diesen Weg einschlagen. Das muss man ja auch sagen, ne? Aber irgendwie tröstet mich das nicht nach gestern.
Ich lehne mich mal raus und behaupte mal, hätte der Tom Bauer gestern gepfiffen in Wiesbaden, der hätte die Situation mit Dommel einfach mal entschärft, hätte dort den Dampf rausgenommen bei Dommel und hätte du alles klar, ich verstehe dich. Du hast Handspiel gesehen, ich sehe die Szene nicht so, sondern es war keine Absicht, deswegen kein Elfmeter. Er hätte, glaube ich, mit Domme ganz in Ruhe gesprochen, das hatten wir letzte Woche auch, wo er mit dem einen Duisburger dort gesprochen hat, ganz in Ruhe, fertig. Aber das Gefühl hatte ich gestern gar nicht, es wurde mir sowieso viel zu wenig kommuniziert. Es war nur die Szene, als dann Borgmann sich schützend eigentlich vor Domme stellt und das klären will mit ihr und eigentlich auch erstmal fragt, was ist denn überhaupt los? Weil es hat ja auch gefühlt noch gar keiner gewusst, warum kriegt er rot. Das hat ja auch mal erstmal eine Weile gedauert, bis jeder verstanden hat, warum zückt sie rot. Und das hat mir im ganzen Spiel gefehlt, diese Kommunikation, die Ruhe, das Gespräch mit dem Spieler suchen. Ich habe es gestern nicht wahrgenommen bei ihr, leider. Und das ist der Unterschied zur letzten Woche. Dann sieht man den gravierenden Unterschied.
Ja, aber Tom Bauer pfeift zweite Liga. Ne? Der ist halt noch ein Stück höher und noch professioneller, sage ich jetzt mal so, noch besser in seinen Entscheidungen. Vielleicht ist das genau der Unterschied. Ja. Ja, aber man kann den nicht klonen.
Aber irgendwann muss man ja, sag ich mal, wenn man dritte Liga pfeifen will, muss man ja irgendwann anfangen und die ersten Spiele machen, ist natürlich Pech, wie jetzt Frau Lutz in dieser Situation hatten. Weiß nicht, ob es Pech ist. Ich meine, wir hatten auch schon japanische Schiedsrichter diese Saison, ja, wo der DFB mal sagt, ja, dann machen wir mal irgendwie, damit ihr mal ein bisschen gucken könnt und üben, ja, sozusagen schicken wir euch mal zu Hoffenheim gegen Energie Cottbus und wo du sagst, was ist das? Für auf deutschen Bull, also auf Deutsch, ja. Also was ist das für ein Mist, ja? Sowas zu machen und dann zu sagen, ja, es ist irgendwie egal, ja. Also es ist irgendwie der zweite, dritte Spieltag und dann macht ihr mal und dann haben wir halt einen Japaner und ist völlig egal, wie das Spiel ausgeht, der pfeift nur Müll und aber er hat was gelernt, ja. Und das sind Sachen, wo ich wirklich auch sage, lieber DFB, ein bisschen professioneller und nicht irgendwie immer nur solidarisch irgendwie hier Charity-Aktionen für andere Fußballverbände machen und dann leiden die anderen irgendwie drunter.
Ja.
Nein, aber was Pele auch gesagt hat, ist ein Thema, was die Situation mit Dome angeht, mit der roten Karte, mit dem Fingerspitzengefühl. Und ich glaube, da hat er total recht. Das ist gar nicht gewünscht. Ja? Also, dass Schiedsrichter Fingerspitzengefühl hat, dass der, sag ich mal, eine Situation moderiert, sondern die haben ihr Regelwerk und nach dem Regelwerk ist eben Dome rennt hin, wahrscheinlich lautstark, ja, und gestikulierend und dann gibt es sofort die Karte. Und das ist wahrscheinlich dann in der DFB-Schiedsrichterbewertung für Frau Lutz wahrscheinlich sogar ein Pluspunkt, dass sie so reagiert hat. Da weiß man nicht, wäre es ein Pluspunkt gewesen, wenn sie das irgendwie nicht geahndet hätte. Oder sagt man dann, naja, da hast du einen Fehler gemacht. Ja, also, weil wenn ein Spieler so auf dich zukommt, dann musst du da irgendwie reagieren und sofort eine Karte zeigen. Das ist ja das.
Ich finde ja nicht mal, dass der auf sie zukommt. Der rennt in den Raum da rein. Der steht nicht Nase an Nase mit ihr.
Nee, das stimmt schon.
Ne? Das ist, ich finde, also aus meiner Sicht, ich bin kein Schiedsrichterbeobachter. Ich schreibe keine Bögen und sage, das war schlecht, Frau Lutz. Keine Ahnung, wie die bewerten. Aber das, ich finde halt einfach, ein Schiedsrichter muss aus meiner Sicht, und dafür ist er ja auch da, er muss ja ein Spiel lesen. Was ist das? Wollen die beiden sich behaken oder gibt es eine Mannschaft, die Fußball spielen will und die andere will nur in die Knochen gehen? Na, dann ist das klar, da muss ich das unterbinden. Aber wenn beide so, und ich fand das gestern kein brutales Spiel, wenn ich das sauber pfeife, passiert da gar nichts. Und das ist wird ein schönes Fußballspiel. 11 gegen 11 wird das ein richtig schönes Fußballspiel. Und ich finde, dafür ist doch ein Schiedsrichter auch auf dem Platz.
Ja, ist wahrscheinlich noch eine Lernkurve. Also bis man da angekommen ist bei dieser Erkenntnis. Ja, ich weiß nicht, also es ist eine Sache, die ist halt blöd, gerade in der Menge der Entscheidungen, die es da gab, die irgendwie ein bisschen eigenartig waren. Zum Schluss könnte man auch sagen, dass, sag ich mal, auch viele irgendwie strittige, entscheidende Situationen man so auslegen kann. Und wie gesagt, dummes Ding nach dem taktischen Foul dahin zu gehen, kann man so auslegen. Es ist für uns dumm gelaufen. Dom hat vielleicht auch kurz vergessen, dass er schon gelb hat. Ja, ansonsten ist er wahrscheinlich auch erwachsen genug und sagt, okay, ich halte mal die Klappe oder ich sag mal dem Borge, geh du mal hin und pöbel rum, weil du hast eine Kapitänsbinde und hast noch kein Gelb. Ja, da gibt es dann wahrscheinlich auch keine Karte. Weiß ich nicht. Ja, ist so.
Ja. Ändern können wir es eh nicht, aber wir können drüber reden. Das ist unser gutes Recht, deswegen machen wir das hier ja. Ich würde gerne mal noch mit euch auf einen Aspekt, auf das, was Peter Wollitz sagt, was ich vorhin schon kurz angerissen habe, wo er sagt, wir sind noch keine Spitzenmannschaft. Was fehlt uns denn?
Ja, das ist genau die Frage. Also was sind denn die Zutaten für eine Spitzenmannschaft? Also ich habe mich da auch gefragt, was er meint. Und ich muss ehrlich sagen, ich erkenne da jetzt gar nicht so viel. Also es gibt ja immer so, sag ich mal, Kaderpositionen, ja, ist irgendwie jede Position doppelt besetzt und solche Geschichten. Ist es eine moralische Sache? Haben wir gestern gesehen, das haben wir auch. Ist eine Charakterfrage. Ich weiß jetzt nicht, was die Punkte sind, die Pele sieht, wo er sagt, das fehlt uns zur Spitzenmannschaft.
Ist weniger Standard-Gegentore kassieren. Das ist ein Punkt.
Ja, na klar, überhaupt. Ich meine, wir haben, glaube ich, die 5 schlechteste Abwehr in der Liga. Und also dafür, dass man Tabellenführer ist, ist das jetzt nicht gerade eine Auszeichnung. Das stimmt schon, ja. Und das war die letzten 4 Tore, alle auf den langen Pfosten gekriegt haben nach einer Flanke. Ja, also, wo man es zumindest bei Wien Wiesbaden irgendwie das Gefühl hatte, die wissen schon, dass sie genau dort sich platzieren und dass sie dorthin flanken. Daran müssen wir wahrscheinlich arbeiten.
Ja, das ist, man merkt es ja auch. Also das merkt man schon. Also die Mannschaften haben bei Energie schon alle gut hingeguckt. Also selbst auch die jetzt nicht so gut in der Tabelle gestanden haben vor den Spielen, so Viktoria Köln und ja, selbst die Aufsteiger, die hier waren, die haben es uns schon schwer gemacht. Also die wissen schon, ja, da sind noch Schmerzpunkte, da kann man Energie auch treffen. Wie du jetzt gerade sagst, die Sache mit dem zweiten Pfosten, das fällt mir auch auf. Da gibt es auch noch ein paar andere. Das Gute ist halt, dass zum Beispiel es bei Tolscher-Zegerzi nicht gelingt, den komplett zuzustellen. Ne? Also das versuchen sie ja auch in jedem Spiel. Ja, das klappt halt nicht so gut, weil der halt einfach eine Qualität hat, die ist halt außergewöhnlich in dieser Liga. Ne? Den kriegst du halt nicht aus dem Spiel genommen. Und da muss man auch jetzt wieder sagen, dieses Zuspiel, Wahnsinn. Das, ja. Ne? Also ich will es jetzt nicht größer machen, aber das ist in dem Moment, das war internationale Klasse. Das war ja nicht nur Bundesliga, das war ja noch eine Kategorie höher.
Man kann das schon groß machen, weil das ist genau der Punkt. Also es war jetzt auch nicht das Spiel des Tolga Shigerci, ja. Also, aber er ist eben trotzdem in der Lage, dann einmal zu glänzen und das richtig, ja. Also der Magenta-Reporter sagte, glaube ich, der Mozart der Liga. Ja. Und genau, eine schöne Huldigung habe ich auch noch gelesen. Auf der Pinnwand hat einer gesagt, eigentlich, wenn wir mit Shigerci spielen, ist eigentlich Wettbewerbsverzerrung.
Ja, ist was dran. Aber das ist, ne, also, der hat diese Genialität. Ne? Das ist auch klar. Also, auch in dem Spiel, ne, auch das Spiel davor, das ist mir auch schon aufgefallen, das ist vielleicht auch eine Kraftfrage jetzt gerade. Ne? Also, rettet sich auch so ein bisschen in die Winterpause. Also, ab und an gelingt ihm nicht alles, so gerade die Sachen, wo man normalerweise denkt, da kommt er noch dran vorbei am Gegenspieler mit seiner Qualität, zack, bumm, ist der Ball dann doch weg. Das wird sicherlich eine Rolle spielen, dass auch er, wie alle anderen, jetzt gerade auch extrem am Limit spielen muss. Mit sehr viel Laufintensität und so weiter. Ja, trotzdem, er hat halt diese Genialität. Und das war letzte Woche gegen Duisburg, das war dieser geniale Moment. Und jetzt das 1-1, das war wieder dieser geniale Moment. Wenn es gut geht, dann reicht's halt. Ne? Und dann hast du halt 1-1 gespielt mit einem Mann weniger. Am Ende sagst du, oh, voll gut.
Aber was du schon ansprichst, gerade mit der Kraftsache oder Kondition, hat ja Pelle Wollitz bei der Spieltags-PK vorher noch angekündigt oder erzählt eigentlich, dass er letzte Woche, glaube ich, Donnerstag oder Mittwoch hat das Training komplett fallen lassen, weil auch einfach durch die Werte, was wir vorhin schon gesagt haben, die werden ja ausgelesen, die Spieler sozusagen. Und auch die ganze Hinrunde ist jetzt fast durch. Das geht jetzt schon langsam in die Körner rein, dass er dann wirklich mal den Tag gesagt hat, mal kein Training, mal kein Auslaufen, keine Sauna, kein nix, einfach mal, ihr seid mal bei der Familie und macht mal einen Ruhigen und nächsten Tag mal alle zum Training. Dass er das schon sehr, sehr gut dosieren kann und auch sehr gut die Mannschaft lesen kann und auch mal reinhört, vielleicht mal auch in den Mannschaftsrat, da wird ja sehr viel miteinander gesprochen, aber trotzdem, trotz Körner und Kraft, diese Genialität, die dieser Mann im Fuß hat, das ist einfach nur eine Augenweide. Also der Magenta-Reporter hat es treffend formuliert und glaube ich, irgendwo im Spiel meinte er auch schon mal, irgendwo, man findet keine Superlative mehr für diesen Mann, für Cigerci. Das ist, man kann es nicht mehr beschreiben. Und wenn wir dann teilweise oder ich mit meinen Kollegen bei FM am Fanradio sitze und wir kommentieren, du suchst natürlich auch nach irgendwelchen Begriffen, um es noch höher zu setzen. Du schaffst es gar nicht mehr. Es ist eine Augenweide, diesem Mann zuzusehen. Und wenn man dort wieder sieht, glaube ich, 2-3 Meter hinter der Mittellinie, so, gefühlt, es sieht ja aus wie aus dem Fußgelenk. Also ich würde mir alle Knochen brechen, wenn ich das versuche. Und dann genau in diesen Lauf von, das ist ja das nächste Genialität bei ihm im Kopf, diese Laufwege, die er sieht. Er sieht eben, dass da Rohrig da reingeht. Und Rohrig bekommt ihn ja genau auf den Fuß. Rohrig tippt ihn nur einmal an, fertig. Das Geile an der ganzen Situation ja noch, weiß nicht, ob das so trainiert war oder abgesprochen, man sieht ja, Panzer ist mit vorne, wahrscheinlich halb Wiesbaden denkt, den Panzer, den müssen wir rausnehmen, der spielt den Panzer an, um Gottes Willen. Ja, was passiert? Panzer läuft schön nach vorne, zieht die Leute weg und dahinter Rohrig Platz und mit einem Tipps kann er den endlich. Also das ist ja so ein Dreifachtor. Ich meine, das haben die meisten wahrscheinlich gar nicht gesehen, dass Panzer eigentlich zwei rauszieht dort. Ganz genial gemacht und mich freut es auch besonders für Henry Rohrig, dass der das Ding gemacht hat. Also ich war echt erfreut und dankbar, dass der wieder dabei ist, dass der dann mitspielt wieder nach den schlechten, bösen Nachrichten, die wir vor noch gar nicht so lange her, 2 Wochen, glaube ich, gehört haben, wo man sich echt Sorgen machen musste um ihn, wo er auch striktes Trainingssportverbot hatte und dass er dann so ein Ding da reinzieht mit der Vorarbeit. Also das ist schon, das ist eine Augenweide, das ist, glaube ich, da guckt sich auch mal ein Harry Kane wahrscheinlich an, denke.
Auch wieder so eine Energiegeschichte, ne?
Ja. Mit Harry. Also mir ist das mit Engelhardt auch aufgefallen, also weil das war irgendwie, also A, war der Pass genau so, dass du sagst, okay, du spielst ihn irgendwie auf Engelhardt, aber irgendwie so ein Stückchen zu hoch, so, dass der genau sozusagen in den Lauf von dem Rohrig kommt. Und ich habe auch die Vermutung, dass das irgendwie, weiß nicht, ob es trainiert war, aber zumindest hat Erik Engelhardt durch die Situation erkannt und hat, glaube ich, mit Absicht da diesen Weg freigemacht. Was ich noch was sagen wollte, ist zu dem Thema Kraft. Ich finde schon, dass das spürbar ist. Und ich glaube auch seitdem in der Diskussion nach dem Spiel in Essen, wo wir da auf den Sonntagabend gespielt haben, gewonnen haben und dann nach Hause gefahren sind, die Sauna angemacht. Das hatten wir ja auch mal kurz besprochen da. Und da ging es ja los, dieses Thema Regeneration. Das ist jetzt einfach 4 Wochen her. Und aber seitdem ist das Thema bei Energie, also zumindest bei Pele Wollitz. Ja. Und ich glaube, jetzt Freitag noch ein Spiel und ich glaube, die Winterpause kommt zur rechten Zeit, ja, weil man sieht das schon in einigen Spielen und Phasen, dass wir jetzt schon ein bisschen Körner verlieren über eine Spielzeit. Klar, du hast immer laufintensive Spiele, gerade jetzt in Wiesbaden, wo du zu zehnt was versucht, das schlaucht natürlich enorm. Wir hatten letzte Woche Duisburg zu Hause, wo wir auch gesehen haben, die Schlussphase, wo man auch irgendwie das Gefühl hatte, die Duisburger können mehr zuliegen als wir. Dementsprechend ist es schon ganz gut und es ist ja auch eine kurze Pause. Ne? Es sind ja gerade mal 4 Wochen,
ja. Ja,
wo dann geht's ja im Spiel weiter. Und ich meine, das Training geht ja ein bisschen eher los. Ne? Also viel mehr als eine Woche frei wird es für die Jungs leider nicht geben, schätze ich mal.
Ja, ja, ist am Ende auch normal, nicht? Es gab so viele Spieler, die jetzt spielen, die keine Sommervorbereitung hatten. Also die einfach aus einer individuellen Vorbereitung klar machen, die was, auch wenn sie vertragslos sind, die wollen ja wieder irgendwo reinkommen. Ich weiß gar nicht, ob einer von denen jetzt irgendwo mittrainiert hat bei einer anderen Mannschaft. Das weiß ich jetzt nicht, aber die werden sich schon versucht haben, fit zu halten. Aber es ist immer was anderes, wenn du mit einer Mannschaft trainierst, in der du auch spielst und wo du dich vorbereiten kannst. Und das wird jetzt auch die Frage. Ist es überhaupt möglich, so großartig Grundlagenausdauer zu machen in so einer kurzen Winterpause? Wahrscheinlich eher nicht. Da musst du auch wieder gucken, gut dosieren, dass, ne, dass die auch frisch aus der kurzen Pause kommen. Dann wissen wir auch nicht, wie das Wetter ist. Ist so viel möglich? Im Januar mal sehen, wie die Plätze hier sind. Geht ja nicht ins Trainingslager, bleibt ja alles hier. Muss man mal gucken. Also ich glaube schon, das ist auch wirklich erklärbar. Und ich habe ja letzte Woche schon davon gesprochen, vom vielleicht besten Pele Wollitz aller Zeiten als Trainer jetzt gerade. Und ich glaube, das macht er gerade auch sehr, sehr geschickt. Also mitten hat er selber auch gesagt, hat er noch nie gemacht. Er hat noch nie an einem Donnerstag vor dem Spiel das Training gestrichen, weil das ist eigentlich Hauptbelastungstag. Wann willst du es denn sonst setzen? Und dann sagt er eben, ich habe das Vertrauen in die Truppe, ich mache das jetzt mal nicht. Das ist schon stark.
Ich denke mal auch, das ist mit dem Staff im Hintergrund, klar, Pele Wollitz trägt es nach außen, aber ich denke mal, der Staff im Hintergrund, was wir vorhin schon gesagt haben, er ist ja riesig aufgestellt bei uns, mit den ganzen Datenbänken, die können das alle lesen und ich glaube, dass die dann auch mal sagen können, die Physios oder die anderen Fitnesstrainer, pass auf Pele, der Tag tut den Jungs nicht weh, im Gegenteil, das ist eine kleine Regeneration, jetzt mal so ausgedrückt, das tut dem Trainingsablauf nicht weh irgendwo. Gib den Jungs den Tag frei, das ist für die Birne gut, für den Körper gut, das schadet aber nicht dieser Trainingsintensität. Das denkt man, das ist alles so ein Zusammenspiel von unserem Staff mit Pele Wollitz zusammen.
Die müssen das auch sagen. Also wenn du was siehst, du bist ja Teil des Ganzen, du musst ja nicht mitmachen. Also wenn du als Physiotherapeut oder als Trainer irgendwas siehst, dann musst du das doch sagen. Der Trainer dann sagt, hast recht, das ist was anderes, aber du musst auch den Mut haben, den Mund aufzumachen und da was zu sagen, sonst brauchst du ja nicht mitmachen.
Ronny, du warst da bei Felix Magath, hätte der das zugelassen?
Ja, natürlich. Felix Magath, ja, natürlich. Man denkt immer nach außen, Magath ist so ein Alleinherrscher, das war der nie. Also er hat immer gehört, er hat auf seine Physiotherapeuten und so weiter, also wenn du da nicht selbstbewusst gewesen bist im Staff, also keine Überlebenschance gehabt. Ja, also okay. Bernd Hollerbach oder Werner Leuthardt, das waren ja seine Co-Trainer bis zum Schluss dann, also bis nach Wolfsburg. Ne? Also das waren auch Typen, ne? Also so ein Hollerbach, der war kein Duckmäuser, der hat ja nicht gesagt, hier sage ich nichts, der Magath macht schon, sondern ja, natürlich. Ja, also, und das ist bei Pele Wollitz mit Sicherheit genauso. Das sehe ich auch immer auf der Bank. Das muss ich auch sagen, das ist ja eine sehr intensive Kommunikation zwischen ihm und Tobi Röder, ne, also das ist ja nicht so, dass da sitzt so ein Junge und der guckt ein bisschen zu, sondern der steht ja auch selber auf und gibt Anweisungen. Ne? Und er sagt nicht der Trainer, hey, was machst du hier? Jetzt zieh mal hin. Ne, sondern das ist offensichtlich auch eine sehr, sehr klare Rollenverteilung mit auch viel Verantwortung. So kommt es jedenfalls also bei mir an.
Ja,
er hat ja im Sommer, glaube ich, auch mal zu Tobi Röder gesagt, er hat zu 1000% Vertrauen in ihn, weil er eben seine Arbeit kennt aus der ganzen Woche, aus der Vorbereitung, aus Gesprächen. Tobi ist auch, glaube ich, viel mit der Mannschaft zusammen. Da ist 1000%iges Vertrauen. Und wenn Tobi Röder dort alleine mal aufsteht am Spielfeldrand, dann lässt er ihn dort auch, weil er genau weiß, das hat Hand und Fuß, was er jetzt aufs Feld ruft. Oder wenn er sich teilweise Timmy Thiele ranholt oder so, oder Henry Rohrig auf der Seite. Vertrauen ist da, das musst du aber auch haben. Das spürt eine Mannschaft natürlich auch und jetzt das natürlich auch. Und wie du sagst, Ronny, wenn ich da schon wegducke, weil ich Angst habe vor den Trainern, dann brauche ich den Job nicht machen. Also da muss Vertrauen da sein.
Ja, Du arbeitest am Ende am selben Produkt, ne? Also jeder muss seinen Teil geben.
Jeder will den Erfolg für den Verein, genau.
Genau. Ja, jetzt retten wir uns in das Hinrundenfinale am Freitag. Letztes Spiel. Männer werden wir Herbstmeister. Was denkt ihr?
Ja.
Ja?
Ich denke mal, was wir am Anfang hatten, diese blöde Niederlage, dieser Frust von gestern. Ich glaube, das wird wieder so ein genau umgekehrt werden im Kopf der Mannschaft. Jetzt erst recht. So ein Spiel wird das, glaube ich, werden, weil das ist so drin bei den Leuten. Wenn ich alleine den Straudi nehme, den hättest du zu Fuß nach Cottbus schicken können, aufs Spielfeld drauf, der hätte sich den Frust von der Seele geballert. Und ich denke mal, das wird intern in der Mannschaft auch besprochen. Die werden sich nochmal zusammenschwören und, wie Thomas ja auch sagt, ist der letzte Spieltag, alle nochmal die Körner rausholen. Und ich glaube, das wird schon, glaube ich, ein tolles Spiel werden. Also die werden sich da nicht wegducken. Die lassen sich nicht unterkriegen von der Niederlage gestern. Es wird viel, viel Dampf abgelassen, denke ich mal.
Ich gehe auch davon aus, dass wir das Spiel gewinnen können. Also wir haben jetzt auch mit Regensburg eigentlich einen Top-Gegner, der, glaube ich, auch weit unter seinen Möglichkeiten performt. Jetzt am Wochenende haben sie 3-0 gewonnen. Ne? War, glaube ich, auch ein bisschen eigenartiges Spiel. Waren, glaube ich, auch die Schiedsrichter im Mittelpunkt dort. Bei irgendwelchen Abseitstoren, glaube ich, für Mannheim oder so. Also wir haben, glaube ich, ein Tor zurückgenommen, was irgendwie ein klares Ding war, was kein Abseits war. Ja, die kommen jetzt auch, sage ich mal, mit Wind unter den Flügeln, die Regensburger. Und wie gesagt, letztes Jahr noch Zweitligist. Das wird nicht einfach, aber ich glaube auch, dass wir das letzte Heimspiel vor Weihnachten seinen Fans nochmal zeigen, nochmal alle schön ins Jahresende verabschieden. Wir haben dann Weihnachtsfeier sicherlich unter der Mannschaft. Es gibt Weihnachtssingen am Wochenende. Also eigentlich ist alles bereitet, ja, dass man das Spiel gewinnt. Und wir wissen ja, wenn wir gewinnen, sind wir Herbstmeister. Ja. Glaube ich dran.
Ja. Das ist ein guter Punkt, Ulf. Also dass du, wo du sagst, dass das vielleicht sogar, ja, manchmal ist das sogar wertvoller für die Moral, für den Zusammenhalt so eine Niederlage unter den Umständen als, ja, ein 2-0-Sieg, ja, der nichts mit dir macht oder einfach so. Kann schon sein, dass das so ein bisschen mehr zusammenschweißt.
In der letzten Saison das Spiel in Essen, wo wir richtig auf den Sack bekommen haben, wo alle schon wieder Untergangsstimmung und was danach für eine Serie kam, das war auch so ein Arschtritt, sage ich es mal auf Deutsch gesagt. Werner in Wiesbaden, das war kein Arschtritt, um Gottes Willen, jetzt nicht so vergleicht. Aber zumindest diese Reaktion, die dann kam, und ich denke, ja, ich hoffe es, dass wir die Freitag sehen werden. Und das Gute ist auch, wir haben Sonntag gespielt, jetzt hast du nicht viel Zeit. Freitag ist das nächste Spiel. Du kannst vorlegen in der Liga, du kannst dort die Messlatte ganz hoch setzen. Alle schauen dann hoch, wenn du das Ding am Freitag ziehst. Und ich denke immer, wenn wir Sonntag spielen, wäre der Kopf schon viel, viel zu lange wieder unterwegs. Freitag finde ich sogar optimal diesmal. Und Flutlicht, Kulisse. Also ich freue mich direkt auf Freitag mal.
Ich möchte kurz anmerken, dass wir nach dem 4-0 in Essen letztes Jahr zu Hause 3-3 gespielt haben gegen Dortmund.
Ja, das eine Jahr, ja. Ja,
ja, aber dann kam die Serie.
Oh genau. Gott, das ist schon Teil der Serie bei Ulf. Unentschieden ist jetzt nicht so schlecht.
Ja, genau. Diesmal nehmen wir beide Beine in die Hand.
Und man muss ja auch sagen, man lernt in solchen Momenten ja auch Spieler kennen. Ne? Also Straudi. Also hoppala, was ist denn das? Der hat ja Temperament. Ja, also da war ja was drin in dem Dampfkessel.
Das also hat schon nur der Präsident hat ihn noch übertrumpft in Dampf ablassen.
Ja.
Nein, das zeigt ja vor allem, wie was für ein Mitglied des Teams der Straudi ist, ja. Also was man ja so als Außenstehender als Fan, wenn der jetzt eben nicht spielt, sagt man, okay, den gibt's da irgendwie. Ja, ich bin jetzt auch nicht der irgendwie zu jedem Training geht oder so. Aber offenbar ist er einfach total angekommen und sozusagen ist persönlich beleidigt, wenn sozusagen seine Mannschaft dort benachteiligt wird. Ja? Also da gibt es ja auch Fußballer irgendwo anders, so die Profis, ja, die sagen, okay, ja, erst mal ich oder so. Und da finde ich, Straudi ist genau so ein Typ, der verkörpert Energie und genau den Teamgeist auch in diesem Interview.
Hat mir gut gefallen. Oh, so, oh, dachte ich, jawohl, da ist jemand engagiert. Der ist, ja, schon, ja. Der ist schon, der hat schon Energie gegeben.
Aber jetzt lauern wir mal. Ich denke mal, einige beim DFB werden ja auch Zusammenfassungen sich angucken und Interviews. Und ich denke mal, das wird noch leider Nachspiel haben für ihn.
Glaube ich nicht.
Glaubst nicht?
Ach, also ich meine, sorry, also da muss der DFB auch mal aufhören. Ich meine, das sind Interviews, ja, und da kann man auch mal eine Meinung haben. Es wird keiner beleidigt. Man hat eine Meinung zu dem Spiel. Und ich meine, da waren 22 Fußballer auf dem Platz, die alle diese Meinung, glaube ich, teilen. Ja, das war ein bisschen schwierig. Beim Präsidenten weiß ich es nicht, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Da wird zumindest, glaube ich, nochmal einen Anruf aus Frankfurt am Main geben von der Zentrale. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das gehört ja auch zum Fußball. Und das finde ich manchmal so, das finde ich manchmal so schade, dass das so oft vergessen wird. Dass dieser Fußball natürlich nur deshalb so beliebt ist und nur deshalb überhaupt so groß ist, weil es eben Gefühle gibt, weil es Emotionen gibt. Und wenn ich versuche, das abzuschneiden und eine Bank draus zu machen, dann geht dann keiner mehr hin. Das ist dann.
Nee. Ne, mein Sohnemann, der saß neben mir, der hat das mitgeschaut. Das fand ich ganz gut, seine Reaktion mal so zu sehen. Es war bei der Situation mit Domme. Und mein Sohnemann ist selber Sportler. Und er konnte es gar nicht verstehen, die rote Karte. Er meinte auch aus Sportlersicht, ich bin auch Sportler. Du spielst für dein Team, du bist voller Emotionen, voller Adrenalin. Dass du auch mal eine Emotion hast über eine gewisse Entscheidung, ist doch ganz normal, meinte er. Sagt er, da muss sie doch nicht gleich die rote Karte ziehen, das gehört doch dazu. Er hat sie nicht angegriffen, er ist nicht Nase an Nase gewesen mit ihr, wie du es ja vorhin schon sagtest, sondern einfach mal aus der Situation heraus, er sieht ihn den Wiesbaden am Strafraum hinten liegen, mit der Hand am Ball, ob man das pfeifen muss, ist völlig egal. Und dass er da natürlich auch eine Emotion hat als Spieler aktiv gerade, das ist doch ganz normal. Also mein Sohnemann hat auch gesagt, das gehört doch zum Sport dazu.
Tja.
Steht leider nicht im Regelwerk. Emotionen sind erwünscht. Das steht
aber,
leider
aber im Regelwerk steht drin, Ronny, das dritte Tor, wo Borge gestempelt wird vom eigenen oder im eigenen 16er, glaube ich, noch auf der Grenze. Und sie steht, glaube ich, Meter 50 daneben.
Ja.
Und da rennt keiner davor, da ist kein Flutlicht, was sie blendet. Das muss sie sehen. Punkt. Also da diskutiere ich mit gar keinem rum.
Ich glaube sogar, dass sie das sieht. Sie bewertet es nur, wie ganz viel in dem Spiel, falsch.
Ja, aber dann hat sie in der dritten Liga dann wirklich nichts zu suchen, wenn man das nicht sieht. Andere Fouls können wir gerne diskutieren, aber das Ding, weiß ich nicht.
Wir haben ja vorhin schon erzählt, dass wir jetzt unseren Namen festgelegt haben. Also ne, irgendwie ist auch sofort festgelegt worden, dass es das jetzt hier regelmäßig geben muss. Dann machen wir das halt. wir werden das auch ins Programm nehmen bei Radio Cottbus. Das habe ich jetzt festgelegt. Und wir werden das in Auszügen senden, da wo die Energieshow immer läuft, bis jetzt läuft. Und dann in Zukunft werden wir das so in Häppchen, also so Appetithäppchen, habe ich mir gedacht, so mit Käsespieß und dann oben so eine Weintraube. Und dann werden wir so Appetithäppchen machen und uns immer sagen, ja, aber wenn ihr es ganz hören wollt, das nicht im Radio. Da müsst ihr dann Podcast, YouTube, wo ihr es sehen wollt, da machen wir es dann in Gänze. Das werden wir so machen. Ab Januar, Männer, habt ihr einverstanden? Ja, erstmal Weihnachten und dann machen wir das. Ja, und dann gibt es sogar schon TG. Heute hast du eine WhatsApp in die Gruppe geschickt. Da gibt es sogar schon Leute, die jetzt in der zweiten Folge sagen, also in eurer Runde, da könnt ihr doch was verlosen. Erzähl mal.
Genau, und zwar der Stefan Göbel, das ist der Filmemacher, der die beiden vehement Cottbus-Filme gemacht hat.
Sehr gut gemacht.
Sehr gut gemacht hat, genau. Also ich war auch damals bei der bei vehement Cottbus 2 bei der Premiere damals im Weltspiegel, großartig mit Pele Wollitz. Das war, glaube ich, an dem Tag, als ein gewisser Herr Kraus nach Rostock gewechselt ist. Das war noch sehr, sehr interessante Begebenheit. Nein, aber das nur nebenbei. Der Stefan Göbel hat den Film jetzt rausgebracht auf DVD und Blu-ray. Gibt es unter anderem zu kaufen im Energie-Fanshop. Und wir haben jeweils zwei DVDs und zwei Blu-rays von dem Film zu verlosen. Ich kann nur jedem diesen Film ans Herz legen, der emotional bei Energie ist, weil der Film ist der totale Wahnsinn, setzt ein bei Relegation Unterhaching ungefähr und begleitet dann über das ganze Jahr bis zum dann geklappten Aufstieg in die dritte Liga. Und großartig gemacht. Großartige Interviews, großartige Einblicke in die Kabine. Und wie gesagt, wer DVD-Player oder Blu-ray-Player hat, kann bei uns Exemplare gewinnen. Ja?
Ja.
Dazu haben wir jetzt keine Quizfrage oder irgendwas, ja, sondern einfach schreibt eine Mail an Ronny.
Ja. Bombardiert uns info@radio-cottbus.de. Das Minus muss dahin. Und dann schreibt ihr einfach. Ich will gewinnen, ich will die verschenken oder mir selber schenken zu Weihnachten. Und dann sammeln wir das alles und dann losen wir. Zwei haben wir.
DVDs und zwei Blu-rays. Ach, und nicht, also vier Scheiben.
Genau. Ihr schreibt am besten dazu, was ihr braucht. Also schreibt DVD oder Blu-ray, dass wir euch auf der richtigen Seite quasi auslosen.
Ich genau. kann noch und? Gleich was dazu sagen. Bei der DVD ist Teil 2. Und bei der Blu-ray ist Teil 1 und Teil 2 drauf.
Ah, okay.
Okay, okay.
Als Hinweis noch, falls das dann relevant ist für die Entscheidungsfindung.
Falls jemand einen Blu-ray-Player hat, der auch DVDs abspielt, was ja die meisten machen. Wichtig ist noch, dass das am besten jetzt bis diesen Donnerstag passiert. Das ist der 18., weil die DVD ist dann abzuholen oder die Blu-ray abzuholen vor dem Regensburg-Heimspiel am Fan-Container von Ultima Raka. Das ist der unter der Brücke, unter der Fußgängerbrücke da an der Eisenbahn. Oder dann zum Weihnachtssingen, da hat der Stefan Göbel nämlich einen eigenen Stand.
Cool.
Also auch für die, die jetzt nicht gewinnen, können dann auch dort sich dann die Scheibe kaufen.
Super Weihnachtsgeschenk. Also ja. Für jeden Energiefan kann man das wirklich nur empfehlen, weil das ist so ein Zeitdokument. Das geht ja nie wieder weg. Das kann man sich dann richtig gut angucken. Das ist wirklich eine coole Sache. Also genau. Stefan Göbel, vielen lieben Dank, dass wir das hier verlosen durften, schon in der zweiten Folge. Ja, und wenn jetzt Leute zugucken, die auch mal was verlosen wollen, dann müsst ihr ja, sagt Bescheid.
Genau.
Und beim Weihnachtssingen, ich habe vorhin mit dem Stefan noch kurz telefoniert, beim Weihnachtssingen, er steht hinter dem G-Block, wo die Mützen noch rausgegeben werden und verkauft werden, als Orientierung für euch mal. Und es gibt den DVD und Blu-ray im Zwei-Streifen-Store, im Fanshop am Stadion und bei Foto Goethe kann man den auch kaufen.
Ah, okay.
Und für alle, die irgendwo weltweit sitzen oder jetzt Hamburg, Bremen, München, keine Ahnung, man kann die auch online bestellen über den Zwei-Streifen-Store. Dort könnt ihr das auch haben. Fragt mich jetzt nicht, ob das pünktlich zu Weihnachten da ist, aber die Möglichkeit ist da, weil der Stefan ist da ganz, ganz groß in Vorleistung gegangen. Das muss ich auch mal erwähnen. Er ist Filmemacher. Er ist bei beiden Filmen komplett in Vorleistung gegangen. Das hat er privat gemacht mit Energieherz. Da ist kein großer Sponsor dahinter oder irgendein Filmstudio. Das ist alles privat von Stefan gemacht worden. Da ziehe ich einen Hut davor, ganz, ganz tief. Und wenn ihr ihn unterstützen wollt, natürlich als Energiefan den Film, klar. Aber ich glaube, ihr tut ihm da auch sehr, sehr was Gutes, wenn ihr dann für die Onkel noch was kauft, für den Verwandten dort, den Bekannten dort, den Sohn. Und ihr wisst ja alle, deckt euch damit ein und dann habt ihr in der Zukunft was. In 4, 5 Jahren, wenn man da mal reinguckt, dann kommt die Gänsehaut nochmal hoch.
Ja.
Und Spoiler, Spoiler zu dem Film.
Ja, ja,
genau. Erstens, Happy End. und zweitens, deswegen wahrscheinlich auch die ganze Werbung. Der Ulf spielt mit im Film.
Ja. info@radio-cottbus.de, das wollte ich nochmal sagen. Ne? Also das ist die Adresse. Schreibt da hin, DVD, Blu-ray oder mir doch egal. Hauptsache ich gewinne. Das könnt ihr alles machen. Und dann losen wir schnellstmöglich aus, sodass es dann am Freitag bzw. am Samstag, dass eure Namen, den hinterlegen wir dann. Ne? Also ihr werdet natürlich informiert, wer gewonnen hat und dann an den Fan-Container bzw. an den Stand beim Stefan, da gehen dann eure Namen hin. Ja. Männer, haben wir noch was? Habt ihr noch ein Thema mitgebracht, was wir irgendwie noch besprechen wollen? Oder sind wir durch für heute? Sagt mal.
Ich hatte nur eine Sache noch, das leidige Thema Stadion.
Ja.
Und zwar gab es da in dieser Woche nur mal so als kleinen Hinweis, falls uns aus der Landesregierung Brandenburg jemand hört. Ja, in Kiel wird ein neues Stadion gebaut für 75 Millionen Euro, komplett fremdfinanziert über das Land Schleswig-Holstein, über die Stadt, über einen Investor, über Kredite. Und es wird eine Stadion GmbH gegründet. Holstein Kiel ist Mieter und zahlt über die Miete das alles zurück über die Jahre, beziehungsweise über eine Pacht. Ja, nur mal so, ist vielleicht eine Idee, über die man mal nachdenken könnte, auch im Land Brandenburg.
Eine abenteuerliche Idee. Das hier, muss ich wirklich sagen, das ist eine Kreativität in Schleswig-Holstein.
Ja.
Da wäre ich ja nie drauf gekommen, wie man sowas machen kann.
Genau. Aber offenbar hat sich das bis Brandenburg, Potsdam noch nicht durchgesprochen, dass sowas möglich ist. Genau. Ja, positiv wollen wir trotzdem, glaube ich, zu Ende gehen hier. Und positiv für mich ist erstmal 1038 Auswärtsfahrer gestern in Wiesbaden unter 4000 Zuschauern. Ja, wo wir wieder bei der Zuschauerdiskussion sind. Ja, also ich sage, wir machen einfach mal ein Viertel in Wiesbaden. Es ist eine Landeshauptstadt. Ja, ist jetzt nicht die Fußballstadt wie Cottbus. Ja, aber es ist trotzdem eine Landeshauptstadt mit genug Einwohnern. Da machen wir schon mal ordentlich Rabatt und wir sind trotzdem immer noch Tabellenführer.
Ja. Und ich habe auch im Gefühl, wir bleiben es auch. Also ich glaube auch, das wird am Freitag ein richtig gutes Spiel, wird ein schöner Abschluss. Und es ist die perfekte Vorbereitung fürs Weihnachtssingen am Samstag, wo es nochmal im Grunde genommen die große Weihnachtsfeier für alle Energiefans gibt. Und wird schön, denke ich. Also Freitagabend und am Samstag wird ein schönes Jahr. Und ich denke, das hat dieses Jahr, dieses Energiejahr auch verdient, so einen schönen Abschluss. Ich denke, 26 wird es auch gut. Gerade so Ende Januar, da ist ja was.
Ja, genau.
Aber da reden wir im Januar drüber. Da haben wir genug Zeit in der Pause, in den Energiegeschichten von TG, Ulf und mir mal zu wühlen. Ich meine, sind jetzt noch nicht 60 Jahre dabei. Keiner von uns, in Summe vielleicht. Aber wir können ja aus so vielen Jahren erzählen, schon seit den 80ern. Und ich denke, das machen wir mal im Januar. Habt ihr Lust?
Total. Ja. Aber eigentlich haben wir noch eine Sendung.
Eine haben wir noch.
Also das Regensburg-Spiel und das Weihnachtssingen werden noch ausgewertet. Genau.
Genau.
Mit einem Glühwein in der Hand vielleicht. Mal gucken. Kleine Weihnachtsfeier oder mit Mützen oder so. Ne?
Ja, eine Weihnachtsfolge gibt es noch und dann geht es im Januar weiter. Ja.
Genau.
Wenn es euch gefallen hat, schreibt es wieder in die Kommentare. Das wäre schön. Also das hat uns letztes Mal sehr geholfen. Ja, man ist ja immer so ein bisschen unsicher. Ja, man denkt so, oh, war es gut, war es nicht gut. Wie gefällt das den Leuten? Also wäre schön, wenn ihr weiter kommentiert. Und dann, Männer, vielen Dank.
Gutes Spiel und Standardverabschiedung, nur Energie.
Nur Energie.
Nur Energie.